Willkommen zum Doppelfilter Nordamerika, der Expertenpodcast bei Projekt Camelot. Das Projekt bietet Nordamerika Expertise, Analyse und Transfer. Die zugehörige Website finden Sie unter nordamerikaexperten.de. Mein Name ist Tobias Endler und an meiner Seite wie immer mein geschätzter Doppelfilter-Kollege Martin Thunert. Wir beide haben zusammen das Projekt Camelot ins Leben gerufen, zu dem dieser Podcast gehört. In der heutigen Folge fragen wir uns, wie steht es um die Republikanische Partei nach Trump? Ist sie tatsächlich eine Partei ohne Trump oder ist es nach wie vor die Partei Donald Trumps? Ist er der Geist, den sie gerufen hat und nun nicht mehr los wird? Oder ist Trump ein Spuk, der letztlich doch vorbeigeht? Wir wollen diskutieren, wohin die GOP in der Biden-Ära gehen könnte, wohin sie wahrscheinlich gehen wird und auch wohin sie vielleicht gehen sollte, um eine erfolgversprechende Zukunft zu haben. Aber bevor wir einen Blick in die Zukunft wagen, sogar bevor wir uns mit der Gegenwart genauer beschäftigen können, macht es sicherlich Sinn, einen Blick zurückzuwerfen und zu schauen, wie es so um die Republikanische Partei eigentlich stand vor der Ära Donald Trump.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, ob tatsächlich Trump die Partei gekapert hat, warum sie sich hat kapern lassen, wenn sie gekapert wurde und so weiter. Ich glaube, man muss sich vergegenwärtigen, dass also ungefähr spätestens seit Ronald Reagan und weit bis in die Bush-Sohn-Ära hinein, also bis weit in die Nullerjahre des 21. Jahrhunderts hinein, war die Partei eine Fusion aus, grob gesprochen, drei Strömungen. Da war die Strömung der immer noch im Nordosten des angesiedelten Partei-Establishment, das waren die Wirtschaftskräfte, das waren fiskal-konservative Kräfte, die waren aber relativ liberal, was so Werte wie Abtreibung und so weiter angeht. Und vor allen Dingen, diese Gruppe ist sehr internationalistisch orientiert. Sie wollte, dass die USA in der Welt führt und hat einen globalen Outlook, war Befürworter von Freihandel und so weiter. Die zweite Gruppe waren die überwiegend evangelikalen Christen, überwiegend im Süden, aber nicht nur im Süden angesiedelt und die vor allen Dingen sehr, sehr viele Wähler immer zur Wahlurne brachten. Und die dritte Gruppe, sehr im Westen, aber nicht nur im Westen angesiedelt, waren die Individualisten, die praktisch einen Minimalstaat wollen. In Amerika werden sie Libertarians genannt, bei uns manchmal Marktradikale oder wie auch immer, aber eben in Amerika nicht Liberale, sondern Libertarian. Und diese drei Gruppen zusammen, wenn die voll mobilisiert haben, dann waren sie erfolgreich. Und der letzte Präsidentschaftskandidat, der alle drei Gruppen doch, kann man sagen, begeistert hat, war George W. Bush Jr. Und danach aber, nach der Krise, nach der Finanzkrise, begann diese Fusionsbewegung schon an den Rändern auszufranzen. Einige haben gemerkt, dass mehr Handel, mehr Freihandel, mehr Markt auch durchaus Schuld war an der Banken- und Finanzkrise. Dass der Freihandel gerade mit China nicht immer positiv für die amerikanischen Arbeiter war. Und das heißt, es kamen populistische Strömungen, weil auch ein Teil, gerade auch von allen Gruppen, aber auch gerade der evangelikalen Christen, sich bedroht fühlten, auch von demografischen Veränderungen, von immer mehr Einwanderung und so weiter. Und das wurde noch ein bisschen übertüncht, weil 2012 sich die Partei noch einmal auf einen traditionellen Republikaner mit Romney geeinigt hat, der dann aber relativ schlecht gegen Obama abschnitt. Aber man sieht es an Figuren wie Sarah Palin oder an der Tea Party, dass längst nicht mehr alles in Ordnung war und dass die Basis der Partei von einigen der Grundüberzeugung der Partei, nämlich Freihandel, immer muss der Markt regieren und wir müssen vor allen Dingen über international überall eingreifen, in der Welt, auch militärisch, davon längst abrückte.
Ja, ich denke, du hast die starken Flügel, die Stoßrichtungen, die Entwicklungen innerhalb der Partei bereits sehr schön aufgezeichnet, die ja immer die Partei auch stark gedehnt haben, teils an ihre Grenzen gebracht haben, ob sie Libertären im Innenpolitischen sind oder vielleicht die Neocons, die Neokonservativen in außenpolitischer Hinsicht, im alten Spannungsfeld Engagement der USA in der Welt versus Isolationismus und die Tendenz eben zum Rückzug auf sich selbst, den sich die USA als Land dieser Größe inklusive des Binnenmarkts ja auch leisten können, ein ganzes Stück weit. Ich würde ergänzen wollen, dass alle Gruppierungen, die du genannt hast, alle Flügel bisher doch immer versucht haben, innerhalb der Partei oder zumindest innerhalb der etablierten Strukturen und Kanäle die Oberhand für ihre jeweiligen Interessen zu gewinnen. Und jetzt kommt mit Trump jemand vor einigen Jahren auf die Bühne, aufs Tablett, vor 6, 7 Jahren mit den ersten Ankündigungen seiner Kandidatur, der als Querschläger dazu, würde ich sagen, von außen ein Stück weit in die Partei eindringt. Ich bin kein Anhänger der These, dass er die Partei gekidnappt hat, die ihm hilflos zum Opfer fällt und er quasi aus heiterem Himmel über sie hergefallen ist. Aber er ist ein Nutznießer von außen und er hat ganz offen an einer Stelle auch mal gesagt, mit einer verblüffenden Offenheit, die ihn ja auszeichnet, dass die GOP im Grunde nur ein Vehikel zum Machterwerb und zum Machterhalt für ihn ist. Er hat mal gesagt, ich würde auch Papst werden, wenn ich könnte. Also es geht einfach um die Macht als solche und ich glaube, diese ja, Ideologiefreiheit ein Stück weit, die Trump auch mitbringt in dieser Machtgier, die macht ihn für die Partei und auch seine internen Kritiker bis heute so schwer zu fassen. Er ist kaum zu fassen, auch jetzt, wo seine strukturelle Macht eigentlich schon wieder abgeklungen ist.
Ja, und ich glaube, ich stimme dir dazu, denn Trump hat auch wiederum instinktiv eigentlich das richtige Jahr sich ausgesucht. Er hätte ja auch schon 2012 oder auch schon früher seinen Hut in den Ring werfen können. Aber ich glaube, wir beide sind uns relativ einig, dass ein Trump, der 2004 oder 2008 oder auch 2012 angetreten wäre, um der Kandidat der Partei zu werden, wahrscheinlich abgeblitzt wäre. Vielleicht knapp, aber er hätte es nicht geschafft. Er hat zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen, als ein großer Teil der Parteibasis weder den Leuten gefolgt sind wie Marco Rubio, die also weiter diese, wie du es eben genannt hast, diese neokonservative Interventionspolitik in der Welt wollten, aber auch nicht den Gemäßigten und auch nicht den Libertarians, sondern er hat gesagt, Moment mal, ist Internationalismus wirklich gut für die amerikanische untere, insbesondere weiße Mittelschicht? Und hat da einige heilige Kühe in Frage gestellt. Und zu keinem Zeitpunkt davor wäre das erfolgreich gewesen. Und insofern hat er ist kein Stratege, aber er ist ein Instinktpolitiker. Er hat instinktiv zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Themen angesprochen. Ich glaube, ich kann sogar für uns beide sprechen, wir haben in der Zeit zusammen ein Buch geschrieben. Wir hatten selber nicht geglaubt, dass das so erfolgreich wird. Ja. Wir haben ihn nicht unterschätzt, aber dass er so einen Durchmarsch macht, haben wir, glaube ich, wie fast alle nicht gesehen. Jetzt im Nachhinein wird da vieles plausibler.
Ja, der Zeitpunkt, wie du sagst, absolut ist entscheidend. Den hat er instinktiv richtig gewählt und sicherlich auch die Art und Weise. Wir haben damals in unserem Buch vom Politiker mit der Abrissbirne gesprochen. Ich glaube, nur zu diesem Zeitpunkt und nur mit dem Gespür für die Stimmung, gerade auch an der republikanischen Basis, kann man als Verweigerer des Status quo, so würde ich es mal nennen, so aufsteigen. Also da war ja kaum konstruktives Programm, da waren kaum eigene Veränderungen. Du hast die Strömungen vorhin genannt, die mögen sich untereinander duelliert haben über die Jahre und Jahrzehnte, aber die hatten eigene Programmpunkte vorzubringen, für die sie einstanden. Trump war erstmal die Verweigerung allen dessen, was bisher bestand. Stichwort Establishment, das haben wir auch in den Zeitungen alle verfolgt. In der Republikanischen Partei, natürlich auch bei den Demokraten, aber generell war Trump der vermeintliche Mann aus dem Volk. Das ist natürlich absurd, wenn man sich sein Vermögen und seine Herkunft betrachtet, der gegen das Establishment steht und das schließt das republikanische Establishment ein. Daher auch die Aufregung bei Mitt Romney und Co., wie jemand es so weit bringen kann.
Ja, man muss, glaube ich, noch zu sagen, ist zu dem Establishment-Zugehörigkeit von Trump, ja, von seiner sozialen Stellung her ist natürlich Trump, aber zu seinen Gunsten, um sich als also aus seiner Sicht glaubwürdiger Populist generieren zu können, er wurde natürlich vom New Yorker Establishment in den letzten Jahren, vor allen Dingen als er an Obamas Geburt in den USA gezeigt wurde, er ausgegrenzt, sozial, nicht ökonomisch, da war er voll drin. Aber die Zeiten, als Trump auch noch dem Demokraten zuneigenden New Yorker Establishment akzeptiert wurde, die waren schon, als er dann antrat, 4, 5 Jahre vorbei. Und heute würde er sich nicht mehr getrauen, dort zu wohnen, vermutlich. Also sozial, weil er nicht gespendet hat. Er war nicht philanthropisch tätig. Er wollte immer nur Gewinn machen und Geschäfte machen und Deals machen. Hat er nie die Etikette auch akzeptiert, die im New Yorker Establishment der Wohlhabenden oder auch auf Long Island notwendig waren. Das hat ihn glaubhaft gemacht bei den Leuten, die natürlich sehen, dass er 500 Mal so reich ist wie sie selbst. Aber es hat sie nicht gestört, weil er war in gewisser Weise ein Outsider auch in seiner Klasse.
Ja, und hat das dann, ich finde, du hast es genau richtig getroffen, er hat es dann ja sogar auf die Spitze getrieben und dieses vermeintliche Outsidertum zu seinem Vorteil genutzt, hat es zu seinem Vorteil gemünzt und tatsächlich systematisch auch, würde ich sagen, um ihn herum eine Atmosphäre aufgebaut, die würde ich als toxisch bezeichnen, insofern, dass jeder der und jede, die mit ihm zu tun hatten, irgendwie schmutzig geworden sind in dieser Auseinandersetzung. Also ich hatte das Gefühl, die Republikanische Partei wusste sich auch gar nicht zu wehren, wusste sich gar nicht zu helfen gegen diesen vermeintlichen Chaoten. Also es gibt diese Aussage, there are no clean getaways. Ja? Niemand kommt sauber aus einer solchen Schlammschlacht heraus, auf die er sich mal mit Trump einlässt. Man sieht es auch daran, ist ja auch natürlich kaum glaubwürdig, wie Politiker, Politikerinnen, die zuvor wirklich keinen guten Leumund hatten, jetzt über die Jahre während der Trump-Zeit quasi als die Garanten der Vernunft ins Feld geführt wurden, auch in der deutschen Presse, George W. Bush Junior, der ja hier wirklich keinen guten Ruf hatte, Bill Kristol und die Never-Trumpers, das sind Figuren, die eigentlich bei CNN etwa in der Vergangenheit auch nicht viel zu suchen hatten und keine Einladung in die Talkshows bekommen haben. Und auf einmal war das die Stimme der Vernunft, um diesen Chaoten Trump irgendwo einzuordnen. Das zeigt die Verzweiflung, wie ihn überhaupt zu fassen kriegen.
Natürlich, also ich habe es in anderen Kontexten manchmal schon gesagt, also dass er jemanden wie den Sicherheitsberater John Bolton gefeuert hat, bevor und nicht seine Empfehlung, den Iran oder die Hauptstadt des Irans richtig zu bombardieren, also nicht, wie er das dann später gemacht hat, eine einzelne Person und sein Gefolge auszulöschen, sondern praktisch einen Krieg zu beginnen. Das hat wahrscheinlich den Weltfrieden, also nicht gerettet, aber genutzt. Und ich finde es auch nicht besonders sinnvoll, dass man John Bolton hier, ich will jetzt keine Sendungsnamen nennen, aber jeder weiß, in welchen Sendungen er dauernd eingespielt worden ist in den letzten Monaten, nur deswegen zu einem Kronzeugen einer alten, angeblich anständigen republikanischen Partei nimmt, nur weil er gegen Trump ist. Also da, das ist für uns, und glaube ich, da sprechen wir zusammen, auch wenn wir uns sonst nicht immer bei der Bewertung einig sind, aus, das ist Quatsch. Aber kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr zur Zukunft. Es ist überraschend, Trump ist jetzt weg. Er trägt auch einen großen Teil der Schuld an der Niederlage, speziell an der Niederlage in den Senatswahlen in Georgia, die er verbockt hat, weil er die dortige Landespartei untergraben hat. Also es gibt, und dadurch haben die Demokraten jetzt erst die Mehrheit im Senat erobern können. Und das ist sehr, sehr wichtig für Biden, dass er die hat. Und sehr schlecht für die Republikaner. Und trotzdem stehen noch viele zu ihm. Aber was ist jetzt erstmal, Tobias, deiner Ansicht nach das Nahziel der Republikaner? Sind es innerparteiliche Konflikte zu klären oder steht vielleicht was anderes im Vordergrund?
Also das absolute Nahziel, das ich sehe und was, glaube ich, in der Republikanischen Partei essentiell auch erachtet wird, ist in knapp 2 Jahren, also bei den Zwischenwahlen, mindestens eine Kammer im Kongress zurückzuerobern. Das ist die Parole, die ausgegeben wird. Damit unmittelbar zusammenhängt das Verhältnis zu Trump, weil natürlich allen Parteigranten bewusst ist, welchen Rückhalt er nach wie vor an der Basis genießt. Also in welchem Maße kann man sich überhaupt von dem Mann distanzieren? Sollte man das denn wollen? Es gibt ja auch noch genügend Personen, deren Amt zur Wahl steht in 2 Jahren. Die Republikaner haben ja gerade im Senat einige Sitze zu verteidigen in knapp 2 Jahren. Also da geht es um viel, da kann auch viel daneben gehen. Insofern ist das Verhältnis zu Trump, glaube ich, ein ganz wichtiges. Ich würde behaupten, er ist aktuell nach wie vor das unumstrittene Alpha-Männchen in der Partei. Also in der Hinsicht würde ich sagen, personell ist die Partei im Moment noch nicht geteilt. Inhaltlich sehr wohl, da kommen wir vielleicht gleich drauf, in Sachen Wirtschaft oder auch im Kultur- und gesellschaftspolitischen Fragen, Stichwort Cancel Culture und so weiter. Aber was die Figur Trump angeht, glaube ich, sagen sogar seine Kritiker, noch ist er viel zu zentral, als dass wir uns jetzt von ihm distanzieren können, ohne den Preis zu bezahlen in nächster Zukunft.
Genau, also ich denke auch, Rückeroberung zumindest einer Kammer des Kongresses wird als fast schon als eine Lebensversicherung gesehen, damit die Demokraten keinen Durchmarsch mit ihren Gesetzesvorhaben über das Jahr 2022 hinaus machen können. Kurioserweise stehen die Chancen im Repräsentantenhaus auch gar nicht so schlecht, weil da die Mehrheit der Demokraten relativ knapp ist. Aber gehen wir jetzt in der zweiten oder in der abschließenden Teil unseres heutigen Podcast nochmal, vielleicht spielen wir mal so ein paar Szenarien durch, wie wahrscheinlich die sind. Szenario 1, du hattest schon implizit angedeutet, das wäre eigentlich das, was erwartbar wäre, wenn jemand auch so stark zu einer Niederlage, trotz der vielen Stimmen, die er bekommen hat, er hat verloren nach, und er hat nicht nur das Weiße Haus verloren, unter seiner Ägide haben sie den kompletten Kongress verloren. Ja? Erst 2018 das Haus und jetzt den Senat. Und trotzdem ist er noch präsent. Also Szenario 1, die Partei bricht mit Trump und distanziert sich von ihm. Wie wahrscheinlich ist das, dass das in den nächsten anderthalb Jahren oder so passiert?
Also aus den eben genannten Gründen heraus für mich relativ unwahrscheinlich, zumindest in dieser Absolutheit. Wir stellen es ja jetzt etwas schematisch dar, kommen gleich zu den, wie ich meine, überzeugenderen Alternativen. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, wenn es auch mit Blick aufs große Ganze wahrscheinlich den Republikanern anzuraten wäre, denn Trump ist nun mal ein weiterer der weißen alten Männer. Man muss ihn mittlerweile alt nennen, ist kein älterer Mann mehr. Und wenn die Partei einen ehrlichen Blick aus dem Fenster nach draußen ins Land werfen würde, dann müsste sie die demografischen Veränderungen dort erkennen, müsste sie ein Stück weit auch akzeptieren, das Programm vielleicht entsprechend darauf ausrichten, etwas breiter sich auch aufstellen, nicht so eng Interessen ansprechen. Aber trotzdem ist Trump auf eine ganz skurrile Art und Weise immer noch ein Referenzpunkt und starker Wegweiser, mit Beispiel auf Waffenrecht etwa hat er auch in seiner Rede, in der CPAC-Rede, also mit angesprochen vor der wirklich konservativen Hardcore-Basis, Thema Grüne und alternative Energie. Trump hasst Windmühlen. Ich weiß nicht genau, warum dem so ist, aber die kann er wirklich auf den Tod nicht ausstehen. Und natürlich auch das Thema Law and Order, Recht und Ordnung, die notfalls auch über Abschreckung eben durchgesetzt wird. Also ich habe meine Zweifel zu deiner ersten Alternative, Martin, dass die Partei wirklich völlig mit ihm bricht, wenn es auch aus demografischen Gesichtspunkten, glaube ich, angezeigt wäre.
Also ich halte das auch für relativ unwahrscheinlich. Es müssten einige Dinge geschehen, damit das passiert. Also entweder müsste Trump nochmal irgendwas machen, was selbst sein Aufwiegeln der Basis am 6. Januar vor dem Kapitol in den Schatten stellt. Oder es müsste sich im Nachhinein etwas rausstellen, was er getan hat, was sozusagen seine Anhänger brutal enttäuscht. Oder er wird zivilrechtlich, steuerrechtlich nicht nur verfolgt, sondern auch verurteilt und vielleicht sogar sozusagen muss dann sogar Zeit absitzen. Das könnte sicherlich, würde ihn, glaube ich, nicht nur zum Märtyrer machen, das würde ihn schon auch beschädigen. Ja?
Gut, eine Idee wäre noch, dass Trump, wobei er das mittlerweile ja bestritten oder abgelehnt hat, dass er tatsächlich seine eigene Partei gründet, ne, und gegen die etablierte Partei der Republikaner geht. Ich glaube es nicht, aber das wäre Grund genug, sich von ihm zu trennen. Wenn er Richtung Medienimperium geht und so vielleicht präsent bleibt in den Köpfen der Menschen, wird es noch schwerer für die Partei, sich von dem Mann loszusagen, denn er hat nun mal das Sendungsbewusstsein und auch die Kanäle, die Botschaft unter das Volk zu bringen.
Also sicherlich könnte ich mir vorstellen, dass er sich in einigen Republikanern rächen will, aber er hat auf diesem CPAC-Kongress vor 2 Wochen oder 2,5 Wochen, 3 Wochen gesagt, dass er das nicht tun wird, weil das würde die Demokraten auf absehbare Zeit an der Macht halten. Das hängt mit dem amerikanischen Wahlsystem eben zusammen, das Winner takes all, dass sich sozusagen das konservative Lager dann spalten würde. Du hast gesagt, es gibt vielleicht wahrscheinlichere Szenarien. Dann kommen wir mal zu einem: Trump bleibt die führende Person, also ziemlich entgegengesetzt zu dem ersten, in der Partei und tritt 2024 als Präsidentschaftskandidat an, was er Stand heute, es ist ihm nicht verboten rechtlich, Stand heute zumindest rechtlich dürfte. Was ist zu so einem Szenario zu sagen?
Nur, das ist zumindest nicht auszuschließen. Ich bin gleich gespannt auf deine Ordnung, eine Ordnung dazu, aus verschiedenen Gründen. Ich nenne mal einen. Viele derjenigen in der Partei, die ihn bisher unterstützt haben, müssten sich ja von ihm distanzieren, sodass das nicht eintritt. Er hat extrem hohe Beliebtheitswerte, gerade bei den Älteren an der Parteibasis. Er hat eine Möglichkeit, diese Erfolge, / geschönten Erfolge, fortlaufend auch unters Volk zu bringen. Und er zwingt damit die anderen in der Republikanischen Partei, ihren Wählern und Wählerinnen gegenüber zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Also in dem Moment, in dem sie sich distanzieren wollen, müssten sie ja eine psychologische Hürde überwinden und sagen, wir sind einem Demagogen auf den Leim gegangen, das wollen wir jetzt so nicht mehr. Und das müssen sie zu Hause im eigenen Wahlkreis erstmal vermitteln. Insofern halte ich dieses Szenario, dass Trump sich wirklich hält und wieder als Spitzenkandidat antritt, für durchaus wahrscheinlich. Es gab ja auch eine Kurzumfrage auf der CPAC-Veranstaltung, die ist vielleicht jetzt nicht repräsentativ, aber da kam keiner auch nur in die Nähe von Donald Trump als des Favoriten der Partei für 2024.
Ja, das stimmt. Ich würde auf dieselbe Veranstaltung, auf dieselben, also sogenannten Straw Polls, also das sind, war eine Umfrage jetzt überhaupt, die ist nicht repräsentativ für die Partei, aber sie ist für seine oder für den Flügel, der ganz stark mit ihm verbunden wird, ist sie einigermaßen, ich sag mal, aussagekräftig, nicht repräsentativ im strengen Sinne. Und ja, das kann man kann Umfragen unterschiedlich lesen, ohne dass die eine oder andere Lesart falsch ist. Man kann deine Lesart nehmen, das halte ich für plausibel, das ist erstaunlich gut abgeschnitten. Man kann aber auch sagen, dass das sind Trump-Fans gewesen und trotzdem haben nur knapp unter 60% bei der Frage gesagt, soll er wieder antreten, haben da Ja gesagt. Also das kann man, einerseits würde es vielleicht reichen, um eine innerparteiliche Primary zu gewinnen, wenn er diese 58% halten kann, ja, weil du hast recht gehabt, der nächste, das war der Gouverneur von Florida, DeSantis, der kam auf nicht mal 20 und danach war dann wieder ganz lange nichts und ganz viele bewegten sich so im Bereich unter 5%. Das sah also für die anderen erstmal ganz, ganz schlecht aus, das stimme ich zu. Aber ich glaube, und da komme ich jetzt mit einem Argument von dir vorher, er wird nicht jünger und ich glaube tatsächlich, dass er möglicherweise, wenn die Wahl schon 2022 wäre oder es wie in einem parlamentarischen System zu frühzeitigen Regierungsrücktritten und Neuwahlen kommen wird, das geht ja in Amerika nicht, die Wahlen sind festgeschrieben, findet erst 2024 im November statt, dass er dann nochmal eine Chance hätte. Aber ich glaube, er wird diesen Aufmerksamkeitslevel, den er braucht, den wird er, speziell wenn er dann auch von den sozialen Medien gebannt bleibt, stelle ich mir das schwierig vor, wie er den halten wird. Und deswegen würde ich dieses Szenario in der Wahrscheinlichkeit höher bewerten als das erste. Aber wir haben ja noch ein drittes, über das wir uns abschließend unterhalten, nämlich Trump wird nicht die Führungsperson bleiben und auch nicht der Kandidat 2024. Aber das, was er inhaltlich und auch vom Politikstil und auch welche Themen man anspricht, vorgibt, das wird bleiben. Was ist dazu zu sagen?
Ja, das könnte für Trump die Rolle eines Königsmachers im weiteren Sinne zum Beispiel beinhalten. Er könnte der Kingmaker der Partei sein. Du hast es eben gesagt, zu Recht, dass zwar nach der Erstürmung des Kapitols immer noch knapp 60% der GOP-Unterstützer, Anhänger sagen, Trump soll weiterhin eine starke Rolle spielen, aber das nicht unbedingt gleichzusetzen damit, dass er wirklich auch der Kopf der Partei sein soll. Darauf, glaube ich, setzen auch die Trump-Loyalisten wie Ted Cruz, der ja über die Grenze des Erträglichen und der Schmerzhaftigkeit hinaus zu ihm hält und der, glaube ich, selbst, du weißt es besser, bei der CPAC-Umfrage, glaube ich, nicht mal zweistellig war. Also jemand wie Ted Cruz oder so, der muss darauf hoffen, dass er ein Protégé von Trump werden kann, bleibt, vielleicht sogar dessen Running Mate. Aber natürlich, das Alter spielt eine Rolle. Das wäre eine Ironie der Geschichte. Trump, der Biden sein Alter ja bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben hat, wenn er sich also dann doch nochmal ins Rennen werfen würde, 2023, 2024. Das würde aber auch bedeuten, dieses dritte Szenario, dass Trump weiterhin eine gewichtige Rolle spielt, wenn auch nicht die absolute Nummer eins ist, dass die GOP die großen Linien der Trumpschen Erzählung, das schließt diese Lüge ein, dass die Wahl jetzt gar nicht verloren wurde, ein Stück weit mittragen müssten. Das halte ich schon für eine gewaltige Hypothek. Wie siehst du das? Ich meine, das sind ja Altlasten, die man mit diesem Mann zusammen dann weiterträgt und nicht los wird.
Ja, also ich finde, du hast ein sehr gutes Stichwort genannt, an das ich mich anschließen würde. Er wird der Königsmacher insofern sein, es wird mittelfristig und kurzfristig erst recht nicht jemand Erfolg haben, der sich fundamental gegen die Trump-Linie und gegen ihn stellt. Wir werden sehen, die Demokraten werden diese Big Lie lange sozusagen ganz oben in den Schlagzeilen halten wollen, weil das bei den, sagen wir mal, nicht so politisch gebundenen Wählern natürlich ein Thema ist, was sich eher gegen Trump wendet. Also nur die Die-Hard-Fans glauben an den, was sie Big Steal nennen. Ja, die Allgemeinbevölkerung eher nicht. Also das ist nicht gut für die Republikaner, wenn das weit oben bleibt. Ich weiß aber nicht, ob das in 2 oder 4 Jahren oder 3,5 Jahren noch eine große Rolle spielt. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass sich einige Leute jetzt rauskristallisieren werden. Dieser Gouverneur von Florida, der jetzt schon Second Best abgeschnitten hat, ist einer davon. Über die anderen reden wir mal zu einem anderen Podcast. Dafür reicht heute die Zeit nicht. Dass ich das als für mich das wahrscheinlichste Szenario Stand heute erblickt. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt der Partei neutralen Rat geben würde, wie sie sozusagen ein völliges, sagen wir mal, Abschmieren bei der Wählerschaft, weil man muss die eigenen Leute mobilisieren können. Und das können die Never-Trumper meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Dass das vielleicht auch ein Szenario ist, was nicht nur wahrscheinlich ist, sondern was auch ein Berater, der als Marsmensch kommt, der jetzt keine persönlichen Wertvorstellungen hat, der Partei im Moment sogar raten würde. Das wäre also mein Verdikt hier dazu.
Wenn wir diese drei Szenarien, die du eben aufgemacht hast, die meine ich sehr gut, die Gesamtsituation abdecken, wenn wir uns das vor Augen führen und uns einfach nicht sicher sein können, welche Rolle, welches Gewicht wird Trump denn über die nächsten Jahre relativ zur republikanischen Partei behalten, dann fällt mir eben ein Artikel von David Frum, dem ehemaligen Redenschreiber von George W. Bush, den er damals im Atlantic veröffentlicht hat, im März, meine ich, 2017, also gerade mal einige wenige Monate, nachdem Trump sein Amt angetreten war. Wir beide kennen David Frum, er hat uns ja auch mal in Heidelberg am Heidelberg Center for American Studies besucht, und Frum hat damals im Grunde so eine Horror-Gebrauchsanweisung entworfen, ein Drehbuch eben hin zu einer Autokratie, und war sich damals in diesem Artikel absolut sicher, dass mit der Wahl Trumps auch seine Wiederwahl 2020 einhergehen müsse und eben die USA auf dem Weg in eine Autokratie sind. Und er hat das in den schlimmsten Farben ausgemalt. Es ist ja nun zum jetzigen Zeitpunkt erstmal nicht so gekommen. Ich würde sagen, die Resilienz der US-Demokratie und das letztliche Funktionieren der Institutionen sind immer noch so verlässlich und so gegeben, dass das Land einen wie Trump und auch die Partei einen wie Trump aushalten kann. Stehe ich da alleine oder siehst du das ähnlich?
Nein, ich war schon, natürlich jetzt nach dem 6.1. kann man das anders bewerten, ganz klar. Aber ich war schon immer der Meinung, dass man ein bisschen weniger emotional an die Sache rangehen sollte, was Trump angeht, und mehr ein bisschen kühler, distanziert, analytisch. Nein, ich habe auch nach 4 Jahren Trump die Demokratie nicht in dieser existenziellen Gefahr gesehen. Bei 8 Jahren, das wäre jetzt ein neues Thema, wäre das was anderes. Aber diese Unterbrechung, egal wie, selbst wenn es zu einer Renaissance Trumps im Sinne von Szenario 2 kommt, dass er sogar wieder antritt und vielleicht sogar gewinnt, aber selbst dann wäre das nicht so gefährlich wie 8 Jahre am Stück. Und es wäre nicht unbedingt ungefährlich, aber 8 Jahre am Stück wäre das gefährlichste Szenario gewesen. Und ja, also wir wissen natürlich nicht, wohin die GOP, die sogenannte Grand Old Party, geht. Aber wir haben, glaube ich, jetzt mal gezeigt, dass es Trump war, einer, der auf der Welle gesurft ist, dass da einiges bröckelte. Er hat instinktiv Wünsche eines großen Teils der Basis richtig interpretiert. Das haben die Profi-Politiker zum Teil falsch interpretiert, weil die leben oft in ihrem Bubble. Und er hat aber eben auch dann schlecht regiert und ist gehört zu den relativ wenigen US-Präsidenten, die nach einer Amtszeit abgewählt werden. Normalerweise wurden die relativ schlecht behandelt von ihrer eigenen Partei. Also Trump hat es jetzt schon geschafft, selbst wenn er nicht wieder Kandidat wird, dass er sich weiter als relevante Figur in den ersten Monaten seines Nachfolgers in der Partei so im Spiel hält. Allein das ist schon eine gewisse Leistung, und die Trump auch in dieser Hinsicht ein bisschen anders und besonders macht. Ich will nicht sagen einzigartig, das wäre zu positiv, aber besonders macht im Vergleich zu früheren Präsidenten, die nach einer Amtszeit aus dem Weißen Haus vertrieben wurden und die meistens dann von ihrer Partei nicht sehr nett behandelt wurden.
Gleichzeitig, so viel dazu. Gleichzeitig hat die Wirklichkeit diesen so übermäßig selbstbewussten Antipolitiker, erklärten Antipolitiker Trump, eben mittlerweile auch schon widerlegt. Trump hat ja zu einem Zeitpunkt mal gesagt, the people don't care. Also ich kann mir alles Mögliche leisten, am Ende ist es den Menschen einfach zu egal, als dass es mich wirklich in meinem Erfolg, in meiner politischen Karriere, wie zuvor in der wirtschaftlichen Karriere, belangen würde. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist eben, dass die Menschen doch Care, dass sie also doch Aufmerksamkeit dem entgegenbringen und etwas dazu zu sagen haben. Ich glaube, wir sollten das Gegensatzpaar Autokratie, Demokratie definitiv in einem anderen Podcast nochmal aufgreifen, vielleicht am Beispiel USA, vielleicht auch im transatlantischen Vergleich. Ich glaube, für heute sollten wir langsam zum Ende kommen. Wir haben fast die halbe Stunde voll gemacht. Und selbst das ist sicherlich zu wenig, ja, wie du vorhin angedeutet hast, für ein so
und
breites Thema.
Du hast
Thema.
Recht, Trump musste es auf die, ich sage das versuche mal auf Deutsch, da klingt es ein bisschen holpriger als in Englisch, er musste auf die harte Tour lernen, dass die Menschen natürlich, dass es denen was ausmacht, wenn 320 Millionen von ihnen, 320.000 von ihnen sterben, weil ein Infekt und ein Virus verharmlost wurde, viel zu lange.
So ist es. Martin, ich danke dir für die heutige Ausgabe.
Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ja.